Wenn wir da herfahren mit dem Auto, wenn wir herkommen, dann läuft bei vielen wahrscheinlich das Radio, da gibt es Werbung. Und worum geht es bei Werbung? Da geht es darum, dass wir aufmerksam werden, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Oder denken wir nur, die meisten von uns haben ja ein Smartphone, das ist immer dabei. Wie oft schauen wir auf das Smartphone? Da geht es um Aufmerksamkeit. Oder wir rufen im Internet was auf und da kommt Rechtserwerbung, Linkserwerbung. Da geht es um Aufmerksamkeit. Und es geht um Aufmerksamkeit. Auch heute geht es um Aufmerksamkeit. Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Das ist schön, ihr seid hier im Gottesdienst, ihr wollt eure Aufmerksamkeit heute auf Gottes Gemeinschaft, auf Lieder singen miteinander, auf Gottesdienst feiern, richten. Und damit sind wir auch beim Text. Danke, Andrea, du hast es schon gut gesagt, wir sind unterwegs im Hebräer. Und zwar, ihr möchtet mit uns gemeinsam aus Hebräer 3 lesen. Und zwar lese ich aus der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung. Das ist, glaube ich, Neues Leben gewesen, was du gelesen hast. Und so ist es auch ganz interessant, auch verschiedene Übersetzungen mal zu lesen. Hebräer 3. Und worum geht's? In Vers 1, wir starten: Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Mose allerdings gehörte selbst zu diesem Haus, während Jesus dessen Erbauer ist. Schließlich hat jedes Haus einen Erbauer. Und der, der alles erschaffen hat, ist Gott. Und weil nicht dem Haus, sondern dem Erbauer die eigentliche Ehre zukommt, ist auch die Ehre und Herrlichkeit Jesu größer als die von Mose. Wenn Mose, wie es in jener Schriftstelle heißt, sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies, bezieht sich das auf seinen Dienst als Verwalter. Einen Dienst, der über ihn selbst und seine Zeit hinauswies, auf Gottes Reden durch Christus. Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als der Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagte Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert. Damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Wow, ein schöner Text, ein reichhaltiger, intensiver Text. Und das ist was Tolles an dem Hebräerbrief und auch unser Kapitel, das startet gleich im ersten Vers, in Kapitel 3, Vers 1, startet es mit Christus. Es geht um Jesus und es ist Christus-zentriert. Und wie wird Jesus genannt? Schon im letzten Kapitel, in Kapitel 2, hat Heinrich Rempel letzten Sonntag eine Bezeichnung genannt. Die zweite, nämlich hier steht in Vers 1, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf den wahren Apostel und hohen Priester richten sollen. Letztes Mal haben wir von dem hohen Priester schon gehört, aber Apostel, das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus praktisch als Apostel benannt wird und als Apostel bezeichnet wird. Wir lesen an verschiedenen Stellen, was heißt denn Apostel? Apostel heißt Gesandter. Er wird zu uns geschickt, er wird zu uns gesandt. Zum Beispiel in Matthäus 15, Vers 24 können wir lesen, in Matthäus 15, Vers 24, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, wo die Frau mit dem bösen Geist aus Kanaan zu ihm kommt. Oder in Johannes 3,17 lesen wir, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott sandte seinen Sohn, steht in Römer 8, Kapitel 3. Oder in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und Apostolos, das griechische Wort dort, kommt von Absenden oder Aussender. Aussenden. Und jeder Brief, alles was ausgesendet wird, da gibt es auch einen Empfänger. Und wir lesen in Markus 9, Vers 37, da sagt Jesus selbst, wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat, nämlich den Vater im Himmel. Das heißt, Jesus wird hier bezeichnet als der Apostel, als der, der zu uns gesandt ist, abgesandt wird. Und die Frage für uns auch heute Morgen ist, wie gehen wir mit dieser Sendung um, mit seinem Wort? Wie nehmen wir das auf? Was tun wir? Wie nehmen wir es mit in unseren Alltag? Erreicht es überhaupt unser Herz? Er ist derjenige, der nicht nur ausgesandt war, sondern der die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, der sie herabgelassen hat auf unsere Ebene. Und der zweite Titel, hoher Priester, den haben wir schon im Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 17 gehört letztes Mal. Und der kommt auch dann noch später, wird uns der begleiten. Also hoher Priester, da gibt es ganz, ganz viel, wo wir noch drüber hören werden auf unserer Reise durch den Hebräerbrief. Worum geht es bei einem Priester? Bei einem Priester geht es darum, als Mittler zwischen Gott und Menschen. Und dieser hohe priesterliche Dienst, der wird in Kapitel 4 und 5 dann noch später genauer dargelegt oder auch in Kapitel 9, Vers 6. Und schon am Anfang vom Hebräerbrief, im dritten Vers, wird schon gesagt, was Jesus für uns getan hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Das heißt, ein Priester und ein Hohepriester sind auch da für die Reinigung von den Sünden. Und am großen Versöhnungstag, das war der zentrale Tag praktisch im Alten Testament und auch heute noch für die Juden, da ging es darum, die Sünden des Volkes zu sühnen. Worauf richten wir unsere Eigenschaft, Aufmerksamkeit? Und in unserem Text auch ist es eine Eigenschaft, die hier ganz besonders von Jesus und Mose dargelegt wird. Und zwar auf die Treue. Wir haben es, glaube ich, auch in Kapitel 1 schon gehört vom Jonathan, die Treue. Und bei uns auf der Bibelschule hat es auch immer geheißen, Tick. Es ist gut, wenn man einen Tick hat, und zwar Tick als Abkürzung Treue im Kleinen. Treue fängt beim Kleinen an und geht hin bis zum Großen. Und hier wird mit Mose verglichen, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Das können wir nachlesen in 4. Mose 12, Vers 7. Er hat sich als treu erwiesen und Gott hat ihm sein ganzes Haus anvertraut. Er hat dann die Stiftshütte gebaut nach genauen Vorgaben. Und sehr, sehr interessant ist auch, wenn wir auf Mose schauen, was war noch eine Eigenschaft? Das können wir auch in 4. Mose nachlesen, Kapitel 12, Vers 3. Er war sehr demütig, sehr demütig und sogar so demütig, mehr als alle Menschen. Von wem würden wir sagen, er ist demütig? Würden wir von uns das sagen? Sind wir demütig? Und auch in dem Vergleich geht es darum, das ist eine Parallele mit Jesus. Jesus ist als Demütiger gekommen. Er hat gesagt, wer von euch der Größte sein soll, der soll aller Diener sein. Treue, Demut, sehr unpopuläre Wörter. Wobei das auch in der Welt, glaube ich, immer mehr auch kommt. Dienende Leiterschaft, selbst im säkularen Bereich kommt es. Und ich denke, da können wir viel von Jesus lernen. Und wenn wir denken dran, in 4. Mose 12 hat er erwähnt, steht, der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Und was war da der Hintergrund, dass das beschrieben ist? Es ging darum, dass Miriam und Aaron gegen Mose, sie waren neidisch und redet Gott nur mit dem Mose? Muss denn doch sein? Muss das sein? Kann er nicht zu uns auch reden? Es erinnert mich so ein bisschen an den Josef auch, der auch von seinen Geschwistern nicht unbedingt positiv behandelt wurde, weil sie einfach gesehen haben, ja, der Vater hat ihn besonders lieb. Und da wird gesagt, der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Und das war, glaube ich, eine Voraussetzung für seinen Job, den er dann, für seine Aufgabe, die er bekommen hat von Gott. Also mir geht es so, von jemandem, der demütig ist, lasse ich mich viel leichter führen oder auch belehren, etwas sagen. Und das ist, denke ich, auch was wir mitnehmen können von heute Morgen. Und Mose hat sie, wie es in einer anderen Übersetzung heißt, er hat sich in meinem ganzen Haus als treu erwiesen. Und dann kommt diese Geschichte mit dem Haus. Ja, es gibt die das Haus benutzen, die Teil von dem Haus sind, mehr oder weniger. Und hier wird Mose als Verwalter, als treuer Diener erwähnt. Aber der Hebräerbriefschreiber führt unsere Aufmerksamkeit darauf, es gibt da jemanden, der hat das Haus gebaut. Nicht nur einen Verwalter, einen Diener, und es gibt einen Eigentümer. Und in der Eigenschaft kommt Jesus. Er ist als Sohn praktisch mit auf der Seite des Erbauers, des Eigentümers. Der alles erschaffen hat, ist Gott, heißt es in unserem Text. Und dann geht es weiter im Neuen Testament. Der Hebräerbriefschreiber sagt, und sein Haus sind wir. Sein Haus sind wir. Da gibt es jetzt verschiedene Auslegungen, aber zunächst einmal, sein Haus sind wir. Das hat mich erinnert an Paulus, der im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 sagt, wir sind sein Werk. Wir sind sein Werk. Sein Haus sind wir, sagt unser Text heute. Im Übrigen geht es dann weiter in Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, damit wir darin wandeln sollen. Und interessant ist, dieses Haus sind wir. Auch der Vers hat eine Fortsetzung. Dieses Haus sind wir. In Vers 6. Und da steht dann, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Das heißt, wir sollen festhalten an der Hoffnung. Dann sind wir sein Haus. Sonst sind wir inhaltsleer. Halten wir fest an dieser Hoffnung, so wie du am Anfang gefragt hast, glauben wir das? Haben wir diese Zuversicht? Und der Hebräerbrief, unser Kapitel heute, schreibt er genau in einer Situation, wo das offensichtlich nicht ganz so klar war. Und es wird interessant, wenn wir weiterlesen, heute, wenn ihr seine Stimme hört. heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und da wird zitiert aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 95. Wir erfahren aus unserem Text, aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat den Psalm 95, vielleicht kannst du auf die Folie mit dem Psalm 95 springen, Thomas. Der Heilige Geist hat den Psalm 95 verfasst und sogar in unserem Hebräerbrief lesen wir, dass das ein Psalm Davids ist. Hebräer 4, Vers 7, wenn es interessiert, steht, dass praktisch dieser Psalm von David stammt. Bei mir in der Bibel ist dieser Psalm mit Ruf zu Anbetung und Gehorsam überschrieben. Hier in unserem Text steht praktisch noch viel passender: Öffnet euer Herz dem Reden Gottes. Und ich möchte ein paar Verse einfach mit uns durchlesen. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde, er hält sie in seiner Hand. Und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer. Er hat es ja geschaffen und auch das Festland haben seine Hände gebildet. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk damals in Meriba, in Massa, in der Wüste, als es sich gegen ihn auflehnte. Da sagt Gott: Haben mich eure Vorfahren herausgefordert. Sie haben einen Beweis meiner Macht von mir verlangt. Obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang war mir jene ganze Generation zuwider. Und ich sprach: Sie sind ein Volk, das sich ständig von den eigenen Wünschen irre leiten lässt. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn: Niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Also schön, dieses Zitat aus dem Alten Testament. Und wir kriegen nicht nur ein Zitat, sondern wir kriegen auch eine Auslegung. Manchmal sind ja nicht alle Verse so ganz so leicht zu verstehen in der Bibel. Und einfach dieser Hinweis: Verstockt eure Herzen nicht. Beziehungsweise hier in unserem Text in Vers 8, verschließt euch seinem Reden nicht. Und es ist auf Ereignis da, Bezug genommen aus entweder 2. Mose oder 2. Mose 17 oder 4. Mose 20. Und zwar war beide Male die Situation, dass es kein Wasser gab. Und die Israeliten waren da unterwegs in der Wüste, es war heiß, sie waren durstig. Und was haben sie gemacht? Als gelernter Österreicher ist mir das ein guter Begriff. Die Österreicher sind dafür bekannt, dass sie jammern und sie haben gemurrt. Und in Deutschland ist es ganz anders wahrscheinlich. Sie haben gemurrt, sie waren unzufrieden und sie haben gesagt: Andere sind schuld. Und welche anderen? Weil man hat immer einen Leiter, weil der Mose, der Aaron ist schuld. Die haben uns ja schließlich dahergebracht. Hätte man nicht daheim bleiben können in Ägypten. So gut hat es ihnen nicht gepasst, aber dann wäre ihnen das auch wieder recht gewesen. Und Mose und Aaron sehen sie mit Schwierigkeiten konfrontiert. Und es hat mich so ein bisschen erinnert, bei uns, wir haben ja auch Pfarrer, Leiter, Mitarbeiter, Pastoren. Ich glaube, das ist manchmal auch nicht anders. Ist euch, ist uns das vielleicht auch schon so gegangen, dass wir gedacht haben, andere sind schuld, der soll das lösen? Und auch schön, wie dann Mose, Aaron mit dem umgehen. Weil man muss sich vorstellen, die Israeliten, die haben Dinge erlebt, von denen, glaube ich, kann ich nur träumen. Stellen wir uns vor, wir stehen vor dem Meer und es ist das Meer da. Und im Meer ist bekanntlich ja sehr, sehr viel Wasser. Und Mose geht her mit seinem Stab und sie gehen trockenen Fußes darüber. Das war nicht ein Fernsehfilm, das war nicht im Internet, die haben das erlebt. Aber in der Situation, von der uns da berichtet worden ist, und das sollte uns auch immer wieder zu denken geben, was haben Sie sich erinnern können? Wie präsent, wie bewusst war Ihnen das? Ich glaube, überhaupt nicht bewusst. Sie wollten wieder zurück. Der Mose war schuld, der Aaron, der Pastor, der soll das regeln. Der soll uns jetzt wieder zurückbringen. Und sie haben gedacht, Gott hat einen Fehler gemacht, beziehungsweise ihre Leiter. Und auch da schön für uns als Mitarbeiter, als Leiter, weil auch Leiter brauchen jemanden, dem sie folgen. Was macht der Mose? Was machen die? Sie suchen Gott, sie beten zu Gott, sie reden direkt. Und ich glaube, jeder hier im Raum hat sich schon mal gefragt, ist Gott überhaupt in meinem Leben? Bin ich auf dem rechten Weg? Ich höre nichts, ich fühle nichts. Haben wir vielleicht schon mal andere angeklagt? Die anderen sind schuld. Oder dass wir Gott gefragt haben, warum hast du mich da hergebracht? Warum bin ich jetzt in der Situation? Kannst du mich nicht irgendwo anders hinstellen? Und genau in die Situation spricht unser Text. Verschließt euch seinem Reden nicht. Denn heute, und dieses heute meint, solange Gelegenheit ist. Und wie viele Gelegenheiten habe ich schon verplempert, vorbeiziehen lassen in meinem Leben? Der Text ruft uns auf heute, und es ist zweimal sogar. Und es kommt dann sogar in Kapitel 4, also nächstes Mal, wenn es weitergeht, dann kommt das nächste Mal wieder dieser Psalm 95. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Achtet darauf. Und da die Frage, auch wieder in unseren Alltag. Worauf achten wir? Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit. Und wir sollen unsere Aufmerksamkeit, so steht es ab Vers 12 in unserem Text in Hebräer 3. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander, vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Darauf sollen wir unsere Aufmerksamkeit richten, Tag für Tag. Wir sind mit Christus verbunden, steht da, und haben Anteil an dem, was ihm gehört. vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit das nächste vorausgesetzt, also auch da in Vers 14 gibt es eine Voraussetzung. Festhalten an dem, was uns von Anfang an Zuversicht gibt. Für die Israeliten, was hat ihnen Zuversicht gegeben? Dass Gott da war, was sie erlebt haben, dass sie gewusst haben, Gott ist da. Und was gibt uns Zuversicht? Ich glaube, Zuversicht gibt uns sicher immer wieder, wenn wir uns daran erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat, wenn wir sein Wort lesen, auch wenn wir nichts fühlen. Im christlichen Glauben, beim Glauben und Nachfolge an Jesus geht es nicht in erster Linie um Gefühle. Da geht es um Wahrheiten und auch Glaube. Da gibt es eine wunderbare Definition im Hebräerbrief in Kapitel 11, nämlich Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht. Kapitel 11, die ersten Verse. Und auch ein deutlicher Hinweis, woran liegt es, dass wir unser Ziel nicht erreichen? Was sind die Hindernisse? Es war ihr Unglaube. Und damit kann ich schließen mit der Jahreslosung, die passt perfekt zu unserem Text. Ich glaube, wir dürfen mitbeten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das haben die Hebräer gebraucht und das, glaube ich, brauchen wir auch Tag für Tag.